Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema KI gehen. Wir gucken uns mal ein bisschen genauer die rechtlichen Aspekte an. Dazu bin ich mit Christian Koch verabredet. Hallo, Herr Koch.
Hallo, Herr Burak.
Koch, Sie sind Rechtsanwalt, Sie sind Fachanwalt bei KKP Law im schönen Wetzlar. Vielleicht können wir mal kurz über, wenn man mal KI anschaut, gibt es ja so diese zwei Bereiche. Einmal, wie KI geschult wird. Also das würde ich jetzt mal als Input beschreiben und dann, was KI als Output generiert. Vielleicht können wir mal mit dem Input anfangen.
Gerne.
Wo liegen denn da heute die rechtlichen Grauzonen, was man darf, was man nicht darf und die Grauzone, wo das überhaupt noch nicht geklärt ist?
Ja, die Grauzone ist der gesamte Bereich des Trainings von Modellen. Modelle brauchen ja wirklich eine große Datenmenge, damit hinterher etwas rauskommt, was auch benutzbar ist. Und diese Datenmenge wurde sich bisher einfach beschafft im frei zugänglichen Internet. Das ist ganz spannend zu sehen, als ChatGPT 3.5 rauskam, war man dort bei OpenAI noch sehr freigebig mit den Informationen und hat das, also ohne spezifisch zu werden, aber mit groben Zahlen schon belegt, was man da alles verwendet hat. 200.000 Bücher, 3,5 Milliarden Webseiten und so weiter. So, und jetzt ist es aber nicht so, dass all die Personen, die Rechte innehaben, an diesen Büchern, an diesen Webseiten, an Inhalten von Webseiten, wie Bildern, dazu befragt wurden, ob die darauf mit einverstanden sind.
Wahrscheinlich wurden die wenigsten befragt, oder? Wäre jetzt mal so meine spekulative Reaktion.
Ja, wenn tatsächlich überhaupt jemand befragt worden wäre. Aber okay, so viel Einblick habe ich tatsächlich nicht. Aber nehmen wir mal an, es wurde jemand befragt und hat dann vielleicht sogar Nein gesagt. Ja, und dann wurde es trotzdem trainiert. So, und das Problem ist, dass jetzt aus urheberrechtlicher Sicht die Hernahme von Inhalten, um eine KI zu trainieren, urheberrechtlich relevant ist. Ja, das ist in den meisten Fällen eine Vervielfältigung des Werkes und die Vervielfältigung bedarf der Zustimmung des Rechteinhabers und der Rechteinhaberin. Wenn die nicht vorliegt, ist diese Verwendung erstmal rechtswidrig. Das heißt, dass viele von den jetzt aktuell vorhandenen KI-Modellen oder auch fast alle nicht auf einer rechtswidrigen Datenbasis, sondern auf eine rechtswidrige Art und Weise zustande kamen. Ja. Und das ist natürlich schon jetzt erstmal eine kritische Betrachtungsweise.
Weil man nicht gefragt hat.
Ganz genau, weil man nicht gefragt hat.
Was geht jetzt daraus hervor? Kann ich denn, wenn ich ein Buch geschrieben habe, sehen, ob das in die Datenbasis von der KI eingeflossen ist? Oder woher oder ist es irgendwie veröffentlicht, was da eingeflossen ist?
Das wird tatsächlich sehr akribisch geheim gehalten, ja, auch aus Gründen, weil man möglicherweise selber schon sich vor möglicherweise Klagen von Urheberinnen und Urhebern schützen möchte. Aktuell ist es so bei der neuen KI von Meta, wo auch sehr viele Bücher auch von deutschen Autorinnen und Autoren trainiert wurden. Da wurde eine Liste veröffentlicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das auf legalem Wege oder auch auf irgendwo welchen Hintertürchen passierte. Aber da wurde eine Liste veröffentlicht und da kann man tatsächlich nachsehen, ob man davon betroffen ist oder nicht. Und sehr, sehr viele Menschen, die betroffen waren, haben sich dann auch bei mir gemeldet, bezüglich dieser Texte.
Und was sagen Sie denen?
Ich sage Ihnen, dass das jetzt erstmal im ersten Schritt eine rechtswidrige Verwendung der Werke ist. Ja, und dann müssen wir gemeinsam gucken, was man daraus machen kann oder machen will. Ja, das sind, also sagen wir, die rechtliche Beurteilung im ersten Schritt ist immer noch relativ einfach. Die rechtliche Beurteilung im zweiten Schritt, was kann man machen und was will man machen, die ist dann doch etwas komplizierter, weil wir haben es ja hier nicht mit der Peter Müller GmbH mit Sitz in Wetzlar zu tun, sondern wir haben es ja mit einem Konzern mit Sitz in den USA zu tun. Und da ist es natürlich schon deutlich schwieriger, grenzübergreifend rechtliche Schritte zu ergreifen.
Mhm. Wie könnten trotz alledem, gehen wir mal einen Schritt weiter und gehen wir mal davon aus, da möchte sich jemand dagegen wehren, gegen was kann er sich da genau wehren? Kann er sich dagegen oder sie dagegen wehren, dass das Werk weiterhin zum Training verwendet wird? Oder was kann das Ziel sein?
Ja, also das Training ist ja vorbei. Das ist ja schon geschehen. Mhm. Ja, das heißt, dann müsste man ja der KI, dem Modell beibringen, dieses Werk wieder zu vergessen. Es gibt, soweit ich weiß, Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, Stichwort Machine Unlearning zum Beispiel. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel wird ist normalerweise bei Rechteverletzungen immer erstmal Unterlassung. Unterlassung wird sehr schwierig sein, weil, wie gesagt, der Schaden ist ja schon da, das Training ist durch, die KI arbeitet damit. Das heißt, das Ziel wird letztlich eine monetäre Beteiligung des Urhebers oder Urheberin an dem Erfolg des Modells sein.
Aber das darzustellen, also diesen Betrag darzustellen, finde ich jetzt aber auch irgendwie eine ziemlich schwierige Frage, weil es sind ja eben ganz viele Daten und wie die jeweils genutzt werden, ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht wurde dieses Werk ganz oft benutzt bei irgendwelchen Abfragen, vielleicht wurde es aber auch gar nicht benutzt.
Absolut, genau. Und da sind wir in dem Bereich, den ich eben schon als sehr schwierig gekennzeichnet habe. Also quasi zu sagen, ja, das ist jetzt erstmal eine Urheberrechtsverletzung, das ist sehr einfach. Und dann die Frage ist, was machen wir draus? Also wo kommen wir hin? Was ist das Ziel? Und wie können wir das erreichen? Und auch welche schlicht und ergreifenden Rechenwege wir ein? Können wir einfach sagen, naja, es wurden hier wohl 200.000 Bücher verletzt, also gebührt dir ein 200.000stel des Gewinns? Ja, also so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Aber das wird irgendwann mal sicherlich einer gerichtlichen Klärung zugeführt und bis dahin müssen wir wohl noch abwarten und spekulieren.
Okay, also da kann man überhaupt noch nicht sagen, was dabei
in
die Richtung das geht oder da ist noch alles viel zu früh.
Genau, das ist alles noch völlig unspruchreif. Wir stehen wirklich erst am zarten Anfang der KI-Rechtsprechung in Deutschland.
Mhm. Dann schauen wir uns doch nochmal den Input, über den Input haben wir jetzt gesprochen, schauen wir doch nochmal den Output an und vielleicht können Sie dazu schon mal so die wahrscheinlich auch hier rechtlichen Graufelder sagen, weil schwarz und weiß wird immer noch relativ gering sein, nehme ich mal an.
Ja, aber interessant wird es bei Output von KI, wenn die KI quasi als Output genau das wiedergibt, mit dem sie auch gefüttert worden ist. Das kann ja durchaus sein, ja, dass sie bestimmte Werke von Künstlerinnen und Künstlern wiedergibt. Ja, also jetzt zum Beispiel Café La Nuit von Van Gogh oder so. Das kennt die KI und wenn ich das richtig prompte, kann das auch gut sein, dass das rauskommt. Oder Fotos von erkennbaren Personen. Ja, dass Barack Obama, dass ich mir ein Foto von Barack Obama von der KI generieren lassen kann, dürfte kein Geheimnis sein. So, das heißt, diese Outputs an sich können auch alle möglichen Rechte verletzen. Sie können Urheberrechte verletzen, wenn ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Output wiedergegeben wird. Es können Persönlichkeitsrechte, wie zum Beispiel das Recht am eigenen Bild, verletzt werden, wenn eine erkennbare Person darauf abgebildet ist. Aktuell gerade natürlich auf vielen, sage ich mal, Outputs der Papst zu sehen, der letzte Papst, Franziskus. Oder es können auch Markenrechtsverletzungen dadurch stattfinden, ja, weil zum Beispiel auf Laptops bestimmte Symbole sind oder bestimmte Getränkedosen abgebildet sind, weil das einfach Dinge sind, die in den Trainingsmaterialien der KIs häufig vorkommen.
Und darf die KI eine Getränkedose oder vielleicht noch sogar Flasche, weil das nochmal eindeutiger ist, von Coca-Cola darstellen?
Ja, die KI an sich ist ja jetzt erstmal nur das zufälliges Ergebnis einer Rechenoperation. Mhm. Ja. Das heißt, die Frage, ob die das darf oder nicht darf, ist meines Erachtens so nicht richtig gestellt. Die Frage ist, hätte auf dem Material trainiert werden dürfen? Ja, und was mache ich denn mit den Outputs? Ja, ich kann das natürlich durch das Prompting so verfeinern, zum Beispiel auch durch Negativ-Prompting, dass solche Sachen vermieden werden entsprechend. Das heißt, wenn das jetzt erstmal rauskommt und auf meinem Bildschirm angezeigt ist, dann ist das Kind noch nicht im Brunnen gefallen. Aber wenn ich dann damit zum Beispiel rausgehe mit KI-generierten Ergebnissen, dass zum Beispiel Laptops mit einem Apple-Logo zeigt, eine größere Kampagne mache, dann kann es schon sein, dass ich mich damit ordentlich in die rechtlichen Nesseln setze. Ja.
Also wenn ich die KI so prompte, dass da ein auf dem Computer ein Apple-Logo zu sehen ist und ich das auf LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer veröffentliche, dann kann das passieren.
Dann kann das passieren, dass die Firma Apple da ihre Advokaten losschickt, um diese Sache zu verfolgen.
Ja. Okay.
Das kann eine Markenrechtsverletzung sein. Fall.
Das hängt dann wahrscheinlich auch von der Größe ab. Wenn das mal irgendwie ein privater User so macht, wird es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein, dass es passiert. Und wenn das größeren Umfang hat, dann wird es eher wahrscheinlicher sein.
Ganz genau, ja. Also es muss natürlich auch irgendwie rauskommen und gefunden werden. Das hängt auch immer damit zusammen, klar. Ja. So, und die zweite Grauzone ist tatsächlich die Verwendung des Outputs selber. Wenn wir mal als Maßstab das deutsche Urheberrecht anlehnen, dann stellen wir fest, dass Urheber immer nur ein Mensch sein kann. Weder Tiere können Urheber sein, noch Maschinen. Und in dem Sinne ist KI natürlich einfach nur eine Maschine. Das heißt, all das, was die KI produziert, ist jetzt erstmal urheberrechtlich nicht schutzfähig.
Aber diese Maschine wurde ja wiederum von Menschen programmiert und auch trainiert.
Genau, also dann könnte man unter dieser Prämisse zu dem Ergebnis kommen, dass alles, was die KI ausspuckt, eben für den Programmierer der KI geschützt ist. Ja, das ist
aber nicht so. Wir reden vom Programmierer der KI, wir reden jetzt nicht vom Nutzer, der die Prompts eingibt oder Nutzerin.
Genau, das ist ja im Prinzip das, was wir wollen oder was wir erreichen wollen, dass der Nutzer, die Nutzerin, die da promptet, dann am Ende auch ein schutzfähiges Ergebnis hat. Und das ist durchaus denkbar und es ist durchaus möglich, aber es ist nur dann möglich, wenn die KI tatsächlich, das sage ich jetzt bewusst ein bisschen provokant, zu einem Werkzeug degradiert wird. Ja? Mhm. Also wenn das Prompting so exakt ist, dass der Nutzende damit das Ergebnis der KI sehr genau steuert. Ja. Dazu gibt es tatsächlich auch schon ein Urteil, nicht aus Deutschland, aus China lustigerweise. Da ging es darum, dass ein Künstler verschiedene Fotos geschaffen hat und es ging um die Anerkennung seiner Urheberrechte an diesen Bildern. Und da kam dieses chinesische Gericht eben zu dem Ergebnis, dass die Arbeit, die der Künstler in die Erstellung dieser Fotos gesteckt hat, obwohl er KI benutzt hat, durch immer wieder Verfeinern der Ergebnisse und so weiter tatsächlich individuelle persönliche Werke geschaffen hat. Also es ist durchaus möglich und der Gedanke, der dahinter steckt, also der Rechtsgedanke, das ist zwar natürlich chinesisches Recht, wenig vergleichbar mit unserem, aber der Rechtsgedanke, der lässt sich durchaus übertragen. Ja, es ist ja durchaus möglich, auch digitale Kunst zu schaffen, ja, oder digitale Werke zu schaffen. Wenn ich mit Photoshop oder ähnlichen Programmen Kunst erschaffe, dann kann ich dafür auch Urheber werden. Warum soll es mit KI anders sein? Mhm. Es ist nur wichtig, dass eben dann doch viel Mensch drin steckt. Ja, und je mehr Mensch und desto weniger Maschine, desto eher komme ich zu einer urheberrechtlichen Schutzfähigkeit. Und dass ich eben sagen wollte, das macht ja auch erstmal nichts im ersten Schritt, wenn das nicht schutzfähig ist. Vielleicht ist mir ja recht, dass ich etwas produziere, woran ich mich erfreue und andere dürfen das benutzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Firmenlogo erstelle oder eine Image-Kampagne oder was auch immer, was irgendwo in die Werbung geht und ich das nicht schutzfähig habe und das dann geklaut wird, also geklaut wird es ja nicht, es wird ja einfach benutzt, ja, dann kann es schon zu sehr schwierigen Konstellationen führen.
Okay. Gibt es sonst noch Dinge, die im Moment, auf das Thema Datenschutz kommen wir gleich nochmal als gründenden Abschluss, die im Moment bei Ihnen auf Ihren Schreibtisch flattern?
Ja, tatsächlich ist eine große Frage immer nach Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte, Bilder und Texte, mhm. ob, ob die existieren oder nicht existieren. Spoiler, ja, sie existieren. Es gibt Kennzeichnungspflichten, aber es gibt nur spezifische Kennzeichnungspflichten. Es gibt keine allgemeine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Ja, das heißt, ich muss nicht überall ein kleines Wasserzeichen dranhängen und sagen, das hier ist KI-generiert. Ja.
Aber das ist doch relativ schwierig, dieser Gedanke, oder? Dass ich es nicht kennzeichnen muss. Ich glaube, der Gedanke, wie es kennzeichnen muss, vielleicht noch schwieriger. Aber weil viele Dinge sind ja einfach deutlich besser geworden und da bei Filmen oder bei Fotos, die KI generiert sind, da hat man vor einigen Monaten oder sowas noch gewusst, wenn da ein zweiter Daumen ist, dann ist es wahrscheinlich KI generiert, aber mittlerweile sind die Systeme ja so gut geworden, dass man das genau gar nicht mehr sieht. Also man sieht gar nicht mehr, ist es jetzt KI generiert oder ist es jetzt eine wirkliche Fotoaufnahme eines Menschen?
Ja, das ist in der Tat die Schwierigkeit, aber die gesetzgeberische Wertung ist eben eine andere. Die sagt, dass nur eben bestimmte Inhalte, zum Beispiel sogenannte Deepfakes, für die gibt es eine Kennzeichnungspflicht. Ja, wobei man sich dann auch fragt, was die bringt, weil jemand, der Deepfakes in schädigender Absicht verwenden will, der schert sich sicherlich relativ wenig um eine Kennzeichnungspflicht. Mhm. Ja, aber dafür gibt es tatsächlich eine aus Artikel 50 der KI-Verordnung, da rührt das her. Es gibt noch eine weitere Kennzeichnungspflicht aus Paragraph 18 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages. Da geht es um die Verwendung auf Social-Media-Plattformen, so eine Kennzeichnungspflicht hat. Aber es gibt trotzdem keine allgemeine Kennzeichnungspflicht. Gibt natürlich viele Anbieter oder Nutzende, die das trotzdem tun, freiwillig, darauf hinzuweisen. Ja, letztlich ja die ersten, sag ich mal, einen Warenkatalog, einen ausgedruckten von einem Discounter. Und da stand ein Hinweis drauf, dass die Bilder KI generiert sind, ja, mhm. Die abgebildet sind.
Finden Sie den im Moment den rechtlichen Status, was diese Kennzeichnungspflichten oder auch Nichtpflichten angeht, finden Sie das angemessen?
Ja, schon. Es ist nicht immer zufriedenstellend, aber es ist durchaus auch angemessen, weil ich tatsächlich auch die Frage zulassen muss, um zu sagen, was ist denn der Mehrwert zu wissen, ob etwas KI generiert ist oder nicht? Ja, also wenn es zum Beispiel einfach ein ästhetisches Werk ist, dazu dient, den Betrachter zu erfreuen, ist ja tatsächlich eher von nebensächlicher Bedeutung, ob das jetzt ein echtes Bild, ein gemaltes Bild, ein digital erstelltes Bild oder ein KI-generiertes Bild ist. Ja. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass man da nicht mit der groben Gießkanne quasi eine allgemeine Kennzeichnungspflicht eingeführt hat, sondern diese sehr selektiv. Aber in dem selektiven Bereich bin ich doch etwas unzufrieden. Da hätte man durchaus nochmal paar andere Pflichten hernehmen können, vor allem zum Schutz von Persönlichkeitsrechten. Ja.
Reden wir zum Abschluss über das Lieblingsthema der Deutschen, Datenschutz im Bereich KI. Wollen Sie dazu einfach noch mal ein paar Dinge erzählen und dann gucken wir mal, zu was wir da kommen?
Sehr gerne. Sofern mit KI-Systemen personenbezogene Daten verarbeitet werden, gilt die Datenschutzgrundverordnung und die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder. Das ist relativ einfach tatsächlich. Es ist also nichts anderes, also stellen sich keine anderen Fragestellungen als bei jeder anderen Datennutzung. Ob ich jetzt personenbezogene Daten in mein CRM-System einhacke, um die abzuspeichern, oder ob ich die in eine KI kippe, um damit irgendetwas zu veranstalten, ist dem Datenschutz erstmal völlig egal. Das ist eine Verarbeitung von Daten und die muss eben datenschutzrechtlich aufgearbeitet werden. Das heißt, ich muss darüber informieren, dass ich das tue. Ich muss eine Rechtsgrundlage dafür haben. Ich muss einen Zweck definieren. Ich brauche angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um das zu schützen. Und ich muss eben in der Lage sein, und das ist tatsächlich der kritische Bereich, auch die betroffenen Rechte zu erfüllen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, zum Beispiel Auskunft zu erteilen, was mit den personenbezogenen Daten passiert, wenn ich die in eine KI einspeise.
Viel Spaß, oder?
Ja, das wird teilweise sehr schwierig, ja, weil das, was dort passiert, ich in den seltensten Fällen tatsächlich, also als simpler Nutzer eines KI-Systems überblicken kann und
Man
dann
ist ja
große
wirklich eine
Schwierigkeiten.
Blackbox, was da passiert, oder?
Genau, davon wird auch genauso gesprochen, von der Blackbox-KI. Und da habe ich natürlich größte Schwierigkeiten, dann Auskunft zu erteilen oder sogar noch schwieriger, möglicherweise Daten zu löschen, wenn es denn dazu mal käme. Und dazu bin ich ja nun mal als Verantwortlicher, also der Terminus der DSGVO, verpflichtet.
Was ist die Lösung?
Die Lösung ist schlicht und ergreifend, keine personenbezogenen Daten mit KI-Systemen zu verarbeiten. Vorerst. Ja. Also das entweder die komplett zu anonymisieren oder zum Beispiel, ja, nee, ist eigentlich keine Alternative, zum Beispiel Masking-Tools zu verwenden, also Zwischenprogramme, die personenbezogene Daten aus Texten entfernen oder maskieren, damit eben das, was in der KI dann verarbeitet wird, frei von personenbezogenen Daten ist.
Das Thema Datenschutz und KI ein großes Thema, mit dem Sie konfrontiert sind, oder wie verhält sich das?
Das ist ein sehr großes Thema, weil KI, mal abgesehen von den Posterboys, sage ich mal, der generativen KI natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Ja, Mustererkennung, Datenanalyse und zum Beispiel Prozessautomatisierung. Ich kann zum Beispiel, wenn ich häufig genutzte E-Mail-Adressen habe, wie die Info@Adressen, die fast jedes Unternehmen hat, dann kann ich diese E-Mail-Adresse ja auch von der KI bearbeiten lassen, die eingehende E-Mails empfängt, sortiert, kategorisiert und eventuell sogar verarbeitet. Ja, so. Aber da habe ich ja schon eben einen solchen Verarbeitungsvorgang, an den ich denken muss, wenn ich das dieses so ein System aufsetze, dass ich das auch datenschutzrechtlich bearbeite.
Wo wird dort der Weg hingehen, wird es, das Thema wird eher größer als kleiner werden, ne?
Ja, absolut. Das Thema wird auf jeden Fall größer werden, aber ich denke, da muss man auch keine Angst vor haben, weil es gibt gute Anbieter, es gibt gute Systeme und das vernünftig einzutakten, dass man das datenschutzkonform hinbekommt, das ist absolut möglich. Ja, ich denke, es ist einfach nur letztlich eine Willensfrage und auch eine Wissensfrage, ja, dass man sich bereit ist, damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur zu sagen, ja, das ist das neue Heil, das wird alles viel einfacher bei uns, sondern dass man eben auch daran denken muss, was es eben für Auswirkungen hat und diese Auswirkungen von vornherein vernünftig einzufangen.
Herr Koch, ein optimistischer Abschluss unseres Gesprächs. Was kann man sich mehr wünschen? Und Sie haben, glaube ich, nicht einmal gesagt, was für einen Anwalt auch untypisch ist. Kommt drauf an. Dafür auch vielen Dank.
Ich habe mir nicht mal aktiv Mühe gegeben, das zu vermeiden.
Na, prima. Also vielen Dank, ja?
Ja, danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.